Hallo, ich bin Sinja Schütte, Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow. Flow ist ein Magazin für persönliche Entwicklung, Kreativität und mehr Ruhe. Wenn du Flow liest, kannst du besser über dich selbst und das Leben nachdenken. Du erfährst, wie Achtsamkeit dein Leben bereichert, wie Gleichgesinnte über die Themen denken, die dich auch bewegen und wie du dein Leben entschleunigen kannst. Außerdem liest du viele Geschichten über kreative und positive Psychologie. Jedes Heft enthält auch zwei Papiergeschenke, wie zum Beispiel Postkarten, Lesezeichen oder auch kleine Einschreibehefte oder Büchlein, in denen du reflektieren kannst. Du als Hörerin dieses Podcasts kannst dir jetzt zwei Probehefte für 12 statt 17 Euro bestellen. Geh einfach auf die Webseite flow-magazin.de/glück und bestell deine Flow-Hefte. Am besten gleich noch heute. Viel Spaß damit.
Verstehen, fühlen, glücklich sein mit Sinja Schütte und Boris Bornemann.
Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, Fühlen, Glücklich Sein, dem Achtsamkeitspodcast. Ich spreche mit Dr. Boris Bornemann. Er ist Achtsamkeitstrainer, er ist Neurowissenschaftler, er ist Psychologe und er ist Kopf und Stimme hinter der Achtsamkeits-App Balloon. Hallo Boris.
Hallo Sinja und hallo liebe Zuhörenden. Ich spreche mit Sinja Schütte und Sinja Schütte ist die Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
Ja, und wir sprechen heute über ein ganz wichtiges Thema, über das Atmen und den Atem und Atemtechniken. Und da komme ich schon fast außer Atem. Ja, seit ich weiß, dass wir darüber sprechen, lieber Boris, denke ich viel über das Atmen nach und beobachte, wie wichtig das für mich ist. Und es ist sehr wichtig. Es ist beim Yoga wichtig für mich, es ist beim Meditieren wichtig für mich. Es ist in der Tat bei allem, was ich tue, sehr, sehr präsent. Ich habe beobachtet, dass ich auch häufiger außer Atem komme, gerade wenn ich was Wichtiges zu sagen habe. Ja, also ich glaube, dass wir alle viel zu wenig über unseren Atem nachdenken, ihn manchmal gar nicht wahrnehmen. Dabei ist er so essentiell. Er ist sehr, sehr wichtig für unseren Stoffwechsel. Ja, und wir werden heute klären, du wirst uns erklären, lieber Boris, warum er so wichtig ist, was für Arten des Atmens es gibt, ja, und was für Bedeutung er für die Vitalität hat, für unsere Gesundheit hat und ja auch am Ende natürlich für unsere Gefühle hat. Boris, was geschieht beim Atmen? Magst du uns das mal erzählen? Vielleicht fangen wir mal muskulär an. Was genau passiert muskulär?
Ja, da gibt es mehrere Muskeln, die beim Atmen beteiligt sind. Genau, wir gucken uns erstmal so ein bisschen jetzt so die physiologischen Grundlagen an, damit man ein bisschen so vielleicht versteht, was so geschieht, bevor wir dann zu den Techniken kommen später. Also, wenn wir einatmen, dann aktivieren wir verschiedene Muskeln. Bei der Brustatmung sind das die Zwischenrippenmuskeln, die spannen wir an. Daraufhin heben sich die Rippen und der Brustkorb. Der Brustraum wird erweitert und dadurch entsteht so ein Unterdruck und Luft wird eingesaugt. Und das ist die Brustatmung und die Bauchatmung, die erweitert auch das Lungenvolumen, aber an einer anderen Stelle, nämlich über das Zwerchfell. Das Zwerchfell ist, haben wir häufig schon gehört, aber was ist eigentlich das Zwerchfell? Das Zwerchfell ist so eine Platte, kann man sagen, die den Brustraum vom Bauchraum abtrennt. Die besteht aus Muskeln und aus Sehnen. Und die kann eben beim Atmen nach unten gesenkt werden. Und dadurch wird die Lunge sozusagen auch langgezogen, wenn man so will. Ja, und das Volumen erweitert sich, es entsteht auch wieder Unterdruck. Und ja, wir atmen ein. Das geht also, wie gesagt, Brustatmung, Bauchatmung kann man natürlich auch kombinieren. Kommen wir später nochmal zu. Ja, und dann das Ausatmen ist ganz easy. Da lassen wir nämlich die Muskeln einfach los. Also Ausatmen ist ein ganz passiver Vorgang, sozusagen völlig loslassen.
Locker lassen, genau, entspannen. Wo geht denn die Luft hin, die wir einatmen? Das ist ja wahrscheinlich auch nicht ganz unwichtig.
Ja, auch da so einfach ein paar Details, damit wir uns das noch ein bisschen so mehr reinfühlen können in dieses ja ständig geschehende Phänomen des Atmens, was immer faszinierender wird, je tiefer wir uns das angucken. Wenn wir da jetzt also einatmen, klar, die Luft geht irgendwie die Luftröhre runter und dann kommt sie in die Lunge und das können wir uns ein bisschen vorstellen wie so ein umgedrehter Baum, wo die Luftröhre quasi der Stamm ist und dann zweigt sich dieses Rohr immer weiter auf, wirklich wie so Verästelungen eines Baumes. Und am Ende dieses Baumes sitzen dann die Lungenbläschen, eigentlich auch wie die Blätter. Davon gibt es sehr, sehr, sehr viele, 300 Millionen Stück. Sehr, sehr, sehr viele Blätter hat dieser Lungenbaum. Ungefähr so 12 Quadratmeter Fläche, die dadurch aufgespannt wird. Und in diesen Lungenbläschen findet der eigentliche Gasaustausch statt. Die sind sehr, sehr dünn. Ungefähr nur so einen Mikrometer dick, ganz, ganz dünn und durchzogen mit Blutgefäßen, Kapillaren, ganz feinen Blutgefäßen. Und da geschieht eben auch wieder das Umgekehrte wie beim Baum. Der Baum in unserer Lunge ist umgedreht sozusagen und es geschieht auch das Umgekehrte. Nämlich wir setzen vor allen Dingen Sauerstoff in CO2 um. Also wir atmen so Luft ein, die hat ungefähr 21% Sauerstoff. Und die dann rauskommt, hat nur noch ungefähr 16%. Das heißt, wir zwacken da so, naja, 5% Punkte ab und scheiden aber dann CO2 aus. In der einatmenden Luft ist quasi kein CO2 drin oder 0,04% ungefähr. Und beim Ausatmen sind aber 4% CO2 drin. Das heißt, das ist so die hauptsächliche Funktion, da eben die Luft zu den Blättern zu führen sozusagen und da das Gas auszutauschen. Ich finde das tatsächlich sehr, sehr schön, sich das so klar zu machen, dass diese Lunge wie so ein Baum ist. Ich stand jetzt im Winter ganz häufig, ich bin da häufig in so einer Sauna und dann gehe ich nach draußen auf die Terrasse und dann sind da diese Bäume, die jetzt auch im Winter keine Blätter tragen. Dann sieht man also ihre Verästelung sehr gut. Und ich fühle mich sehr verbunden mit diesen Bäumen, weil mir klar ist, dass diese Baumstruktur etwas ist, was in unserem Körper eben auch so stark vorkommt. Eben ganz besonders in der Lunge. Auch unsere Dendriten, die ganzen Nervenzellen. Dendriten heißt ja auch wörtlich übersetzt quasi Bäumchen. So, ja, also die Nervenzellen sind auch so aufgebaut. Ja, aber das ist ganz schön, vielleicht sich klarzumachen, dass wir so einen kleinen Baum in uns haben, in den wir da eben immer die Luft einziehen.
Das ist ein super schönes Bild. Ja, werde ich, glaube ich, auch nicht mehr vergessen. Also insofern der Atembaum in mir. Wenn ich jetzt einatme und ausatme, dann tue ich das ja sehr, sehr intuitiv. Wie steuern wir das oder wie steuert unser Körper dieses Atmen?
Ja, ganz grob. Ja, es gibt dafür ein Atemzentrum im Gehirn, also so am Stammhirn, so ganz, ganz alte Funktionen, die wir mit allen Tieren eigentlich auch teilen. Das funktioniert im Großen und Ganzen über so Chemorezeptoren, quasi chemische Fühler, die in den Blutgefäßen sitzen und die vermessen die CO2 und die O2, also die Sauerstoffkonzentration. Interessant ist, dass sie eigentlich mehr die CO2-Konzentration vermessen. Also die checken gar nicht so viel, wie viel Sauerstoff haben wir, sondern mehr, wie viel CO2 ist bei uns. Das ist ein Detail, aber das ist gar nicht so unwichtig manchmal. Also zum Beispiel, wenn man ganz viel CO2 einatmet, dann kann man so Panikattacken damit auch erzeugen, weil der Körper halt denkt, man würde ersticken, obwohl man das gar nicht tut. Man hat genug Sauerstoff, aber diese CO2-Rezeptoren, die melden das dann. Ja, und das Interessante bei der Atmung ist eben, dass es eine Funktion ist, die so zwischen willkürlich und unwillkürlich liegt. Also wir atmen immer, auch wenn wir nicht drauf achten. Das tun wir quasi automatisch. Das ist so ein interner Rhythmus. Aber wir können eben auch, und darüber werden wir ja auch noch intensiv sprechen, den auch sehr bewusst steuern. Und atmen, das zeigt sich ja auch sehr viel, hängt mit unseren Gefühlen eben ganz deutlich zusammen. Wir wissen das alle, wenn wir aufgeregt sind, atmen wir schneller zum Beispiel, ja, oder wenn wir so nach einer schwierigen Situation, dann seufzen wir automatisch zum Beispiel, wenn wir so die Spannung dann loslassen. Und genauso können wir aber auch eben zum Beispiel die Anspannung, die Angst, die Aufregung erzeugen durch schnelles Atmen. Und wir können eben auch die Spannung loslassen durch das Atmen. Also dem Körper quasi signalisieren, so jetzt ist die Gefahr vorüber. Und ja, das ist ganz ganz interessant, wie die da so wirklich eine Mischfunktion ist, die sowohl unwillkürlich abläuft, aber eben auch willkürlich steuerbar ist.
Ja, und da kommen wir natürlich jetzt immer mehr zu dem, wo es ja sehr spannend wird, was, sage ich mal, die Achtsamkeit betrifft, weil der Atem uns ja auch stark beeinflusst. Und die Frage ist natürlich, wie beeinflusst der Atem den Körper? Haben wir vielleicht schon so ein bisschen den Eindruck bekommen, aber natürlich auch die Psyche. Kannst du da noch ein bisschen das vertiefen?
Ja. Also wir beeinflussen natürlich erstmal die Gaszusammensetzung in unserem Körper. Eben, ja, wie viel Sauerstoff, wie viel CO2 haben wir da? Das wirkt sich auf unser Wohlbefinden aus. Und wir nehmen aber auch Einfluss auf unsere Herzaktivität und das autonome Nervensystem beim Atmen. Das Atemzentrum interagiert mit verschiedenen limbischen und kortikalen Hirnstrukturen, also so in der Großhirnrinde und auch eher so in diesem emotionalen Zentrum. Da gibt es also eben diese Wechselwirkung mit Gefühlen in beide Richtungen, wie wir es eben erwähnt haben. Und vielleicht, ja, und die Details, so wie es aufs parasympathische Nervensystem und aufs sympathische Nervensystem wirkt, werden wir vielleicht auch bei den Atemtechniken noch mal ein bisschen genauer angucken. Aber es ist zum Beispiel so, dass beim Einatmen, bei jedem Einatmen, der Einfluss des Vagusnervs, dieses großen entspannenden Nervs, aufs Herz abnimmt und beim Ausatmen zunimmt, sodass das Herz also bei jedem Ausatmen langsamer schlägt als beim Einatmen. Dazu kommt es zu so rhythmischen Schwankungen im Herzrhythmus, im Rhythmus der Atmung. Wir wiegen also atmend quasi unser Herz. Manchmal spricht man auch vom kardiorespiratorischen System, also nennt das sozusagen in einem Atemzug das eben Herz-Atem-System. Das ist ganz eng miteinander verbunden, das Herz und der Atem. Und über den Atem wird dann auch eben das, was ich eben benannt habe, heißt ja nur, das parasympathische Nervensystem wird stärker aufs Herz durchgelassen. Aber es ist auch so, dass wenn wir auf eine bestimmte Art und Weise atmen, wir auch eher das sympathische, also das erregende, aktivierende Nervensystem anregen oder das parasympathische Nervensystem, den entspannenden Teil unserer Nerven.
Das macht natürlich einiges deutlich klarer. Ich glaube, viele, die uns hier zuhören, atmen ja auch, wenn sie mit dir meditieren, schon ganz viel. Und ich kann auch nur aus meiner eigenen Praxis sagen, sowohl beim Meditieren als auch beim Yoga wird ja sehr viel geatmet. Und gerade wenn du sagst, ist die Ausatmung wirkt dann eben sehr stark auf den Vagusnerv, der uns beruhigt, der die Herzschläge verlangsamt, dann macht das natürlich noch mehr Sinn, als es schon vorher gemacht hat. Aber das bringt mich zu der Frage, wir kommen jetzt immer mehr dazu, welche Wirkung das Atmen hat. Welche Bedeutung hat denn Atmung in der Achtsamkeit? Also wenn du durch Meditationen führst, ich habe es gerade schon erwähnt, dann wird immer sehr bewusst geatmet auch an vielen Punkten. Kannst du das für uns einordnen? Wie Achtsamkeit, Atmung, wie spielt das zusammen?
Ja, also ich würde es vielleicht sogar noch mal ein bisschen größer erstmal auffassen, die Frage, nämlich der Atem und so spirituelle Praktiken oder überhaupt so ja, Lebenspraktiken, wie hängt das zusammen? Und da ist es erstmal sehr interessant, sich die Wurzeln der Wörter für Atem und so Leben und Lebenskraft anzugucken. Das deutsche Wort Atem zum Beispiel stammt von der Sanskrit-Wurzel Atman ab. Das haben sicher einige schon mal gehört. Atman bedeutet so etwas wie Seele im Hinduismus. Eine bestimmte Art und Weise von Seele, die da gemeint ist. Also die Einzelseele im Vergleich zu Brahman, der Weltseele sozusagen. Aber wir könnten auch sagen Seele oder Lebenskern. Also der Teil unseres Wesens, der eins mit dem Göttlichen ist. So könnten wir es auch sagen. Das Wort Odem, was ein altes Wort für Atem ist, das wird in der Bibel sowohl im Sinne von Atem verwendet, als auch im Sinne von Lebenshauch, der von Gott zum Beispiel dem Menschen eingehaucht wird, das Leben eingehaucht. Und das jüdische Wort Ruach bedeutet auch sowohl Geist als auch bewegte Luft, also auch da hängt das eng zusammen. Und um jetzt noch mal ein bisschen über unseren jüdisch-christlichen Tellerrand zu schauen, gibt es auch das Wort Chi, was sicher viele kennen, von Tai Chi oder Qigong. Auch das bedeutet so etwas wie Energie, Fluidum, aber auch Atem, Luft oder Hauch. Und die Steuerung dieses Qis ist ja sowohl über Körperstellung als auch über Bewegung, als aber auch ganz entscheidend über den Atem möglich. Oder auch das bekannte Prana, also bekannt deswegen, weil einige aus dem Yoga-Feld das Pranayama kennen, also quasi das Zusammenführen von Körper und Geist mittels des Atems. Das bedeutet auch so etwas wie Lebenskraft, Lebensenergie, Lebensatem oder Lebenshauch. Also in all diesen Traditionen, da möchte ich selber gerade wieder ganz tief atmen und mich auf meinen Atem konzentrieren, ist es also ganz zentral, dass Atmen und Leben eng zusammenhängen. Ist ja auch nachvollziehbar, gilt auch in der Biologie als eine der zentralen Lebensmerkmale. Und es bildet sich vielleicht auch sogar das ganze Leben irgendwie im Atem ab, wenn wir so anschauen, was da jeden Atemzug passiert, ist es sowas wie so ein Zyklus auch von Geburt und Tod, um es mal groß zu machen. Ja, jedes Mal ziehen wir neue Luft ein und es gibt sowas wie ein Ergreifen, sich bemächtigen, sich aufrichten, die Muskulatur spannt sich an, wir werden wacher, das Herz schlägt eben schneller. Und dann gibt es das Ausatmen, wie gesagt, ein rein passiver Vorgang, die Muskeln lassen los, das ist auch das Letzte, was wir ja machen vor dem Sterben, wir lassen die Luft raus sozusagen und die Herzschläge werden langsamer, alles erschlafft sozusagen, bis wir Glück haben und jetzt haben wir noch einen Atemzug, ja, und wir wachen wieder auf sozusagen, wir gehen wieder rein ins Leben, wir ergreifen wieder die Luft, wir ziehen sie wieder auf, also kann sich da schon richtig reinfühlen, auch das Atmen eben so ein ganz zentrales Sinnbild quasi für so ganz grundlegende Lebensbewegungen ist, dieses Ergreifen, Aufrichten, Einatmen und Loslassen, Entspannen.
Ja, und auch ganz profan, also ich glaube, das kennen wir auch alle, jeder, der so ein bisschen bewusster atmet in frischer Luft, in Bergluft, hat schon einmal, glaube ich, gefühlt und gespürt, wie belebend und was für einen Unterschied es macht, wo man einatmet, wie tief man einatmet und wohin man einatmet.
Ja, genau, schön, dass du die Bergluft auch nochmal erwähnst und die Umgebung, darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen, aber wir sind natürlich eben auch über die Atemluft im Austausch die ganze Zeit mit unserer Umwelt. Ja, wir atmen da immer viele Liter Wasser ein, Wasser nicht zum Glück, Luft ein, viele Liter atmen wir ein, und tauschen die einfach aus, tauschen die ganze Zeit Moleküle aus quasi mit unserer Umwelt, auch mit unseren Mitmenschen, das mag man sich vielleicht gar nicht immer vorstellen, aber ne, wir atmen natürlich auch ständig die Luft ein, die andere gerade ausgeatmet haben und so weiter, also die Luft ist schon ja ein zentrales Medium auch, mit dem wir uns austauschen mit der Welt.
Ja. Apropos sich austauschen, jetzt kommen wir vielleicht wirklich einmal ganz konkret zur Achtsamkeit und die Rolle des Atems in der Achtsamkeitslehre. Führ uns doch mal in diese Richtung, bitte.
Ja, in der Achtsamkeitsmeditation ist es ja so, dass wir den Atem in der Regel gar nicht beeinflussen. Das ist ja etwas, worüber wir später noch reden werden, auch wie wir atmen können. In der Achtsamkeitsmeditation geht es aber vor allen Dingen darum, den Atem zu spüren und uns auf ihn zu konzentrieren, auf ihn zu fokussieren. Und das machen wir ja sehr viel. Vielleicht atmen wir zu Anfang ein paar Mal tiefer oder seufzen oder so. Das ist ja was ich gerne anleite zu Anfang, einfach um in so eine Entspannung reinzugehen. Aber dann geht es vor allen Dingen darum, uns mit dieser Lebensregung zu verbinden, den Atem zu spüren in uns, dieses Kommen und Gehen, dieses Heben und Senken. Und da könnten wir uns fragen, warum eigentlich? Warum der Atem? Der Atem ist natürlich praktisch, weil wir ihn immer dabei haben. Wir können uns also wirklich immer darauf fokussieren. Es ist eine Möglichkeit, uns zu sammeln. Wir machen uns mit dem Atem gegenwärtig. Wir richten uns auf etwas aus, was genau jetzt geschieht. Und eben etwas, was auch sehr lebendig ist und in dem sich vieles abbildet. Denn wie wir gehört haben, ist ja beim schnellen Atmen bestimmtes Gefühl da, beim langsamen Atmen bestimmtes Gefühl da. Also wir haben gleichzeitig auch einen subtilen Zugang zu unserem Seelenleben. Atem, Atman, Seelenleben, ja, haben wir eben gehört. Das ist sozusagen sehr eng verbunden. Wir spüren also eine zentrale Lebensregung von uns. Und wir spüren da eben auch etwas, was jenseits der Gedanken liegt. Das ist ja für uns auch immer wichtig. Wir sind ja ganz viel häufig verloren in unseren Gedanken, Konzepten, Vorstellungen. Und wir kommen eben zu etwas, was nicht Gedanke ist und was auch relativ neutral ist. Das macht den Atem auch zu einem sehr geeigneten Objekt für die Einsichtsmeditation. Vipassana, ja, ein anderes Wort für Achtsamkeitsmeditation, Einsichtsmeditation, Dinge klar sehen. Und da ist es schön, wenn wir so eine Basis haben in etwas, was jetzt nicht gleich so ergreifend oder überfordernd oder aufmerksamkeitsbindend ist, wie zum Beispiel unsere Gedanken, die dabei kommen und die Gefühle, sondern wir haben, okay, während ich all dies spüre, denke, all das in mir vor sich geht, sitze ich hier und atme. Und das ist so was schön Unspektakuläres, ja. Ich glaube, jeder, der sich mal wirklich tief in den Atem vertieft hat, kann das auch nachvollziehen, wie viel Frieden da dann auch dran liegen kann, in diesem, ja, was ich jetzt erstmal neutral genannt habe. Das heißt einfach etwas sehr, sehr Ruhiges, Klares, Ursprüngliches. Ja, das sind alles gute Gründe, warum der Atem gut geeignet ist, im Zentrum der Achtsamkeitspraxis zu stehen. Und dann natürlich ist es auch ein Ausgangspunkt, wenn wir den Atem spüren, ihn auch zu beeinflussen. In der Regel nicht in der Achtsamkeitsmeditation, aber dann eben in anderen.
Weil du das gerade so betonst, dass wir es in der Achtsamkeit nicht betonen, aber in anderen Techniken. Bevor wir jetzt weiter mit der Achtsamkeit machen, magst du noch mal was sagen? In welchen Atemtechniken beeinflusse ich denn den Atem ganz bewusst und warum vielleicht auch?
Ja, also zu den speziellen Arten, wie wir ihn beeinflussen können. Ich mache immer wieder diesen Cliffhanger auf den zweiten Teil zu den Atemtechniken. Da schauen wir nochmal genauer, aber gucken wir uns vielleicht erstmal die Traditionen an, in denen das geschieht. Also zum Beispiel eben im Pranayama, also ein Glied des Yogas, eins der 8 Glieder des Yogas ist das Pranayama, also Beeinflussung von Körper und Geist oder Zusammenführung. Yoga heißt ja wörtlich Zusammenführung oder Joch, also Zusammenbringen von Körper und Geist mittels des Atems. Da gibt es verschiedene Techniken. Aber auch in vielen, vor allen Dingen tantrischen, buddhistischen Traditionen wird viel mit Atemtechniken gearbeitet. Da werden wir auch noch eine spezielle hören. Auch verschiedene indigene Völker Nordamerikas betonen Atmung. Da ist zum Beispiel auch bekannt eine Betonung auf die Nasenatmung. Auch darüber reden wir vielleicht nochmal kurz. Aber auch im Daoismus oder im Budo, in den Kampfkünsten, geht es häufig um Atmung. Darauf zu achten, wie wir eben optimal atmen oder den Atem im Blick zu behalten. Und interessanterweise vielleicht sogar bei christlichen Gebeten, das ist jetzt so ein bisschen spekulativer, aber da wird auch vermutet, dass manche christliche Gebete so eine bestimmte Länge haben, um eine bestimmte Atemfrequenz zu stimulieren. Da gibt es eine italienische Studie, die das untersucht hat, zum Beispiel, die untersucht Rosenkranzbeten und Singen von Mantren, so Om Mani Padme Hum, klassisches buddhistisches Mantra, und zeigt, dass es da zu ganz beachtlichen physiologischen Effekten kommt. Also zum Beispiel zu Verstärkung von kardialen Oszillationen, also Schwingungen im Herzen sozusagen, Herzratenvariabilität, über die wir hier häufig reden, also eine, ja, so sehr häufig gesundheitlich vorteilhafte Schwingung im Herzen, Erhöhung der Barorezeptorsensitivität, das sind die Druckrezeptoren in unseren Gefäßen, das ist, die werden sozusagen auch angeregt. Und dazu kommt es insbesondere, wenn wir diese Gebete oder diese Mantren etwa 6-mal pro Minute rezitieren. Und auch das, Cliffhanger, wir gehen immer weiter, nähern uns immer weiter den verschiedenen Atemtechniken, ist eine Frequenz, die auch aus anderen Quellen, aus anderen Studien uns bekannt ist, als eine sehr hilfreiche Frequenz, etwa 6-mal pro Minute zu atmen.
Das klingt jetzt alles schon, als würden wir stark den eigentlichen Atemtechniken entgegengehen. Ich hätte aber noch mal eine Frage, etwas, was du vorhin erwähntest, nämlich die Nasenatmung, weil mir das immer auffällt, wenn im Yoga geübt wird, durch die Nase einatmen, durch den Mund ausatmen. Macht es einen Unterschied, ob wir durch den Mund oder durch die Nase atmen?
Ja, und zwar ganz grob gesagt ist es eigentlich immer vorteilhaft, durch die Nase einzuatmen zumindest. Und zwar aus dem Grund, dass die Luft durch die Härchen in der Nase und auch die Schleimhäute gereinigt wird. Sie wird auch angewärmt und sie wird befeuchtet. Und das macht die Luft deutlich lungenschonender. Vermutlich stimuliert Nasenatmung auch die Produktion von Stickoxid, was positive Auswirkungen auf die Durchblutung hat und dafür sorgt, dass mehr Sauerstoff in den Zellen ankommt. Und auch die Schlafqualität ist vermutlich besser bei Nasenatmung als bei Mundatmung, weil es einen geringeren Atemwiderstand gibt. Es gibt möglicherweise noch eine ganze Reihe weiterer Vorteile von Nasenatmung und ich finde die recht glaubwürdig. Ich möchte mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich möchte auf ein Buch verweisen, was ich ganz schön zu lesen fand von James Nestor. Breath, wie alle Studien und Literaturtipps natürlich in den Shownotes zu finden. Breath, the New Science of a Lost Art. Da studiert er also ganz viele, auch ältere Quellen über Atemtechniken. Er trifft sich mit einem verrückt nerdigen Schweden, der ganz viel sich mit Atem beschäftigt hat und das alles im Selbstversuch ausprobiert und macht selber auch viele Selbstversuche. Er zitiert auch ein paar wissenschaftliche Quellen, viele anekdotische Evidenz auch oder die Tradition, diese indigenen Traditionen. Also es ist ein Sammelsurium von Quellen, bei dem man jetzt nicht sagen kann, das ist jetzt schon alles wissenschaftlicher Konsens. Aber er kommt da doch zu dem Schluss, dass Nasenatmung, also konsequent wirklich durch die Nase zu atmen, ganz, ganz hilfreich ist und macht auch noch so ein paar andere Effekte davon aus, die wirklich also quasi ja, sehr gesundheitsförderlich sind, immer durch die Nase zu atmen, von Hirnfunktionen über Stimulation eben von parasympathischen Nervenbahnen, inklusive auch Gesichtsstruktur und Zahnstellung. Das ist also Vorteil, durch die Nase zu atmen. Das kann man sich auch schon vorstellen, dass das was verändert, dieser Muskeltonus, den wir eben brauchen, durch die Nase zu atmen, also durch den Mund zu atmen. Und die Nase ist ja eben nicht umsonst da. Wir haben dieses Organ ja auch for a reason. Deswegen macht das schon Sinn. Ganz interessant vielleicht nur noch mal als so ein Schmankerl auch aus diesem Buch und zu diesem vielleicht eher erstaunlichen Befund des Zusammenhangs zwischen Nasenatmung und Mund, Kiefer, Gesichts, Zahnstellung und so weiter. Da behauptet er aufgrund doch ganz schlüssiger Evidenz eigentlich, finde ich, dass sich die Zahl derer, die so Nasenverengungen haben und auch irgendwie verformte und schiefe Zähne im Laufe der Jahrhunderte erhöht hat. Das kann man zum Beispiel nachvollziehen, wenn man in die Katakomben geht unter Paris. Da wurden über viele Jahrhunderte die Leichen gelagert. Da liegen über 6 Millionen Leichen aus sehr unterschiedlichen Zeiten. Und da kann man die Kieferknochen untersuchen und feststellen, dass die Gebisse und auch quasi die Nasenräume der Menschen über die Zeit schlechter geworden sind. Und zwar ziemlich so zeitlich koinzident mit Zeiten, wo wir angefangen haben, viel weichere Nahrung zu essen, wo so der Trend hinging, dazu die Nahrung immer weiter zu raffinieren, die Spelzen sozusagen rauszunehmen, alles sollte schön weich und weiß sein. Und dadurch kauen wir also nicht mehr genug. Das ist wirklich, ja, ich würde diese Hypothese gewissen Glauben schenken, aber wie gesagt, es nagelt mich noch nicht drauf fest, aber dass es eben gut ist, feste Nahrung zu kauen, dass das was verändert auch in unserem Kiefer und dieser Kiefer hat wiederum einen Einfluss auch auf unsere Nasenformation. Das heißt, zum Beispiel häufiger mal ein Möhrchen zu schnupsen ist eine gute Idee. Der James Nestor empfiehlt auch so bestimmte Kaugummis, die man kauen kann. Mastic Gum oder Falim, so ein türkisches oder griechisches Kaugummi, was er schön als Zeh wie Ledersohlen beschreibt, dass man also ordentlich was zum Kauen hat. Aber es tut natürlich auch einfach, wenn man mehr Vollkornprodukte isst, was ja ohnehin gut ist, feste Nahrung, also viel auch ballaststoffreiche Nahrung, wo die wir erstmal stärker zerkauen müssen. Das scheint auch Auswirkungen auf unsere Fähigkeit zu haben, durch die Nase zu atmen. Und die Nasenatmung wiederum eben, ja, wenn man James Nestor glaubt, sehr, sehr positiv. Also sie machen da wirklich verrückte Experimente auch und kleben sich den Mund zu in der Nacht und so, um wirklich konsequent durch die Nase zu atmen. Und ja, also kann man mal lesen. Ich finde durchaus interessant und bedenkenswert.
Super, und es hat ja auch schon auch die mit wissenschaftlicher Evidenz ausgestatteten Befunde sind ja schon so, dass man sagt, sehr vorteilhaft durchaus die Nasenatmung. Jetzt ist es bestimmt der Moment ganz gut zu gucken, welche Atemtechniken es denn gibt. Und da sind bestimmt auch einige dabei, wo die Nasenatmung eine Rolle spielt. Wie wollen wir anfangen, lieber Boris? Magst du einfach mal reinspringen in die Atemtechniken, die du uns empfiehlst oder wo du sagst, von denen bist du am überzeugtesten, die sollten wir erlernen?
Ja, gerne. Also ich habe so ein paar mitgebracht und zwar gibt es natürlich sehr viele Atemtechniken, aber wie du schon gesagt hast, referiere ich natürlich besonders über die, von denen ich weiß, dass es da sehr viel wissenschaftliche Evidenz zu gibt, wo es auch wirklich klar ist, das ist hilfreich, so zu atmen ist ganz gut, das ist eine gute Praxis, das zu machen. Oder die vielleicht besonders interessant sind. Die habe ich auch noch mitgebracht. Wir kommen also auch noch zu ganz zum Schluss. Wir machen ganz viele Cliffhanger in dieser Folge. Auch noch zu sowas wie Psychedelic Breathing.
Ihr müsst also weiterhören, genau.
Ja, also wenn diese Folge nicht bis zum Ende gehört hat, weiß ich auch nicht. Also vielleicht beginnen mit der Technik, die wirklich mit Abstand am besten untersucht ist. Und das ist das Resonant Frequency Breathing, also resonantes Frequenzatmen, Atmen in einer resonanten Frequenz. Und die ist ungefähr so bei 5,5 bis 6 Atemzüge pro Minute. Also ungefähr so 12 Sekunden lang atmen, 6 Sekunden lang einatmen, 6 ausatmen. Und diese langsame Atmung, die stimuliert die Herzratenvariabilität. Gibt es also eine Meta-Analyse zum Beispiel von 2020 mit 58 Studien, also wirklich sehr, sehr breit untersucht, häufig im Zusammenhang mit Biofeedback. Und da zeigt sich also, dass es sehr gute Effekte gibt auf die Reduktion von Ängsten und Depressionen, auch Probleme mit Wut und sogar auch gute, konsistente Effekte auf Verbesserung der künstlerischen und athletischen Leistung und dann kleinere Effekte auch auf Schlafqualität und allgemein Verbesserung der Lebensqualität. Was passiert da also? Ich hatte eben gesagt, die Herzratenvariabilität wird gestärkt. Also ich hatte ja schon eingangs erwähnt, dass beim Einatmen der Herzschlag immer schneller wird, beim Ausatmen langsamer. Das ist vermittelt über den Vagusnerv. Das heißt, es kommt dann so zu Oszillationen, zu Schwingungen in unserem Herz und damit treten dann wiederum auch die Barorezeptoren, diese Druckrezeptoren in Resonanz und melden dann wiederum über auch die Blutdruckkreisläufe was zurück an andere Organe und Blutgefäße und so weiter. Jedenfalls kommt es zu so einer Art ja, harmonischen, wohltuenden Schwingung, wo der Körper sehr stark in so eine ja, anschwellende Anspannung und dann aber auch eine tiefe Entspannung wieder geht. Und diese Oszillation, die ist eben sehr wohltuend. Das reicht schon auch, um da Effekte zu erzielen, das mal so 5 Minuten zu machen. Aber wir können das natürlich auch sogar noch kürzer machen, während wir jetzt hier einfach zuhören, vielleicht so ein bisschen mal in dieser Frequenz
atmen. Ich atme schon die ganze
atmen.
Zeit jetzt her und zähle. Ja. Genau.
Genau, man kann das auch mit einer App natürlich unterstützen. Da gibt es diverse Biofeedback-Apps auch. Also Biofeedback, weil man dann wirklich auch ein Feedback seines eigenen Herzschlags bekommen kann, indem man zum Beispiel seinen Finger auf die Kamera oder das Blitzlicht der Kamera hält. Und darüber kann dann mit sozusagen Fotoplethysmographie, also mit Messung der Durchblutung, die Herzratenvariabilität bestimmt werden an deinem Smartphone, ganz easy. Dann kannst du also auch zurückgemeldet bekommen, wie das deine Herzratenvariabilität beeinflusst hat. Zum Beispiel die App HRV for Biofeedback. Schreiben wir vielleicht auch nochmal in die Shownotes. Ist jetzt einfach eine, die ich mal benutzt habe, die für mich gut funktioniert hat. Also umsonst. Ja, das ist wirklich so ein sehr solides Verfahren. Also so in dieser Frequenz zu atmen, wird wirklich auch medizinisch viel verwendet. Da kann man sich sicher sein, da tut man sich was Gutes mit.
Also auch wenn man es nicht misst, es hilft auf jeden Fall.
Ja.
Genau. Super. Also die Resonant Frequency Breathing Technik, haben wir jetzt gerade gelernt, ist schon mal sehr gut belegt. Insgesamt hast du uns wie viele Atemtechniken mitgebracht?
Ja, so vielleicht 7 ungefähr, würde ich sagen.
Okay, ja, dann 8. Gehen wir jetzt zur zweiten Atemtechnik über, oder?
Genau.
Ich zähle mit.
Gut. Also, das Zweite, was ich erwähnen möchte, ist einfach seufzen oder tiefe Atemzüge, Spannung loslassen. Ein bisschen vielleicht der kleine Bruder, die kleine Schwester von dem, was ich eben erwähnt habe. Ja, also einfach mal tief einatmen und wieder ausatmen. Da gibt es auch einige Studien zu, zum Beispiel von Yevgeny Vaskelo und Elke Flemmings, die haben viel Forschung so über Atmung gemacht. Die zeigen, dass es eben jedes Mal, wenn wir seufzen, zu so einer Entspannung der Muskeln kommt, zu einer auch Reduktion subjektiv empfundener Anspannung und auch Ängstlichkeit. Also auch gerade, wenn wir mit Ängsten eher zu tun haben, kann das sehr hilfreich sein. Habe ich eben ja auch schon erwähnt. Der Körper atmet ja automatisch nach einer überstandenen Gefahr so aus. Das ist so eine natürliche Reaktion und es funktioniert eben auch andersrum. Wir haben die ganze Zeit so innerlich das Gefühl, manchmal Gefahren ausgesetzt zu sein, ne? Den diversen To-Dos, die wir nicht erledigt haben, den Streitsituationen, die uns vielleicht noch bevorstehen oder Konflikten. Und wenn wir einmal so ausatmen, dann quasi suggerieren wir dem Körper, hey, die Gefahr ist so rüber, weil wir einfach auch entspannt atmen können. Also so schlimm kann es gerade nicht sein. Gibt dabei jedes Mal auch so eine kardiale Verlangsamung. Dazu ein paar Studien auch wieder in den Shownotes. Deswegen machen wir das auch manchmal zu Beginn der Meditation, eben so dieses Seufzen, tiefe Atemzüge nehmen, um einfach mal so initial ein bisschen Spannung loszulassen. Es gibt auch Seminare, in denen so alle 5 Minuten gesagt wird, take a deep breath. Ja, dann die ganze Gruppe atmet und man kann da wirklich nicht häufig genug dran erinnert werden. Es sorgt immer dafür, dass man einmal kurz Spannung loslässt, einmal zum Körper kommt und natürlich in der Gruppe hat das noch so einen besonderen Effekt. Das ist so ein bisschen wie, wenn man in einer Kuhherde gemeinsam muhen würde. Ja? Also wenn der ganze Raum auf einmal macht, ist man auch auf eine gewisse Art wieder mit dem ganzen Raum verbunden und kommt so ja auf da raus aus dem Kopf und merkt wieder, wir sind hier gemeinsam als Körper, die hier Spannung loslassen. Also Seufzen, auch einfach ein ganz wunderbares Mittel.
Ich finde das ganz schön, falls ihr uns im Video hier mitverfolgt, zu sehen, wie du auch beim Seufzen immer die Schultern mitfallen lässt. Also es ist wirklich ja auch was ganz Physisches, was dabei passiert, wenn man seufzt, dass man wirklich das so eingeübt hat, dass man dann wirklich loslässt. Das ist echt klasse. Gut zu sehen schon.
Ja.
Ne? Das war die zweite Technik, das Seufzen und das Spannung loslassen. Nummer 3.
Ja, Nummer 3 ist weniger zu atmen.
Okay.
Das ist erstmal jetzt vielleicht genau erstaunlich, nachdem wir gehört haben, eigentlich ist es gut, auch dem Körper Sauerstoff zu geben. Aber wir können mit unserem Körper auch sowas wie Höhentraining machen. Und Höhentraining wissen wir, Leute gehen halt in große Höhen im Gebirge, um da sauerstoffärmere Luft zu atmen und den Körper dran zu gewöhnen, mit weniger Sauerstoff klarzukommen. Und das kommt uns dann zugute, wenn wir wieder auf niedrigerem Terrain sind, weil der Körper eben mit weniger Sauerstoff klarkommt und sozusagen anfängt, effizienter zu arbeiten. Und das kann für unsere physische Fitness gut sein. Ob es da so auch jetzt psychische Auswirkungen gibt, ist weniger klar, aber es ist natürlich erstmal ein Fitnessfaktor. Ja? Wir fühlen uns schon irgendwie kräftiger, wir kommen weniger schnell in diesen Atemnot-Erstickungsbereich sozusagen. Also es könnte auch Auswirkungen haben, möglicherweise so auf Ängste. Ängste und Atmung hängen häufig eben eng zusammen. Und das können wir auf verschiedene Art und Weise machen. Zum Beispiel können wir beim Sport, beim Joggen, mal versuchen, durchgängig Nasenatmung zu machen. Also sowohl beim Ein- als auch beim Ausatmen. Beim Sport machen wir ja häufig, dass wir durch die Nase ein- und durch den Mund ausatmen. Das ist eine natürliche Art und Weise zu atmen, weil der Sauerstoffaustausch dann schneller geschieht, wenn wir durch den Mund ausatmen, weil wir die Luft da schneller loslassen. Wenn wir aber bewusst durch die Nase ausatmen, verlangsamen wir den Sauerstoffaustausch. Das heißt, die CO2-Konzentration in unserem Blut steigt. Das kann ein bisschen klaustrophobisch sein. Ja, also ich empfehle das jetzt nicht die ganze Zeit zu machen. Ich habe damit auch lange Zeit mal mit experimentiert. Und ja, also auch gerade wenn die Luft kalt ist.
Wir wollen nicht reihenweise joggende Personen haben, die umfallen. Genau.
Nee, genau. Also dann vielleicht aufhören, wenn man vorm Ersticken ist oder vielleicht auch schon noch früher. Aber also man kann also so dadurch die Luftumsatz sozusagen ein bisschen verringern und dadurch quasi so eine Art Höhentraining einfach ganz bei sich zu Hause auf dem Acker oder im Wald oder im Park oder wo man auch joggen geht, machen. Man kann auch das Ganze noch ein bisschen experimenteller betreiben und sich zum Beispiel auf die Wiese stellen und einfach mal alle Luft ausatmen und dann schauen, wie viele Schritte kann ich gehen mit ausgeatmeter Luft, bis ich wieder einatmen muss. Und kann vielleicht eine kleine Challenge sein, das immer weiter zu erhöhen. Also so Menschen wie der verrückte Schwede, den ich erwähnt habe, in James Nestors Buch oder andere, die halt wirklich so Atemnerds sind, die arbeiten mit solchen Methoden, weil sie eben immer, ja, weil sie wirklich die den Atem sehr in den Mittelpunkt stellen und merken, das hat was mit unserer Lebenskraft zu tun, wie wir ja auch eben schon erwähnt haben. Und also wirklich mit dem Atem zu experimentieren, das macht schon Sinn. Also ich belächle dieses Nerdtum wie das meiste Nerdtum überhaupt nicht, sondern denke, das ist sehr interessant, dass sich Leute damit so intensiv beschäftigen. Und die haben sicher ihren Punkt. Und eine Methode eben zu trainieren, ist auch ja, den Körper daran zu schulen, mit weniger Sauerstoff auszukommen.
Ja, und ich meine, wir lächeln jetzt hier gerade drüber, aber natürlich ist es total entscheidend, wenn man sich das überlegt, wo Atem eine Rolle spielt, sei es auch, wie viel Sauerstoff bekommen wir nachts, mit offenem Fenster schlafen, mit geschlossenem Fenster schlafen, all solche Dinge oder auch das Thema Schnarchen etc., das ist ja ganz elementar da. Also wenn das Atmen gestört ist, dann ist das natürlich total wichtig, darüber nachzudenken. Und gerade diese Nerds sind natürlich immer dabei, solche Dinge auszuprobieren und zu gucken, was bewirkt was.
Genau, und wo du das Thema Schnarchen erwähnst, das ist eben auch etwas, was häufig geschieht, wenn unsere Nasenräume etwas verengt sind. Und dazu ist es dann gut, wenn wir tagsüber unsere Nasenatmung üben, weil das eben die Muskulatur in unserem Atemapparat stärkt und eben auch, wenn wir feste Nahrung kauen, wie wir gehört haben. Also Hypothese, aber ich finde ganz glaubwürdig, um irgendwie halt auch den Kieferraum zu stärken und diese ganze Muskulatur, um unseren Nasenapparat zu stärken. Dadurch könnten wir möglicherweise auch Schnarchen reduzieren.
Okay, also wenn wir das Atmen trainieren wollen, da gibt es ja auch so aus dem Sportbereich verschiedene Atemtechniken. Da hast du uns auch noch welche mitgebracht. Stichwort Pilates-Atmung.
Genau. Vor der Pilates-Atmung würde ich vielleicht noch mal kurz sagen, du hattest vorhin gesagt, beim Yoga durch die Nase ein, durch den Mund aus. Ich kenne es meistens anders, dass beim Yoga auch schon durch die Nase ein und auch durch die Nase wieder ausgeatmet wird. Um das so ein bisschen natürlich auch zu halten. Oder ja, manchmal macht man ja auch noch diesen Ujjayi-Breath, Breath of Fire, dass man den Atem noch so in so einen Rausch, so eine reibende Rauschbewegung sozusagen innerlich bringt. Genau, also es ist beim Yoga, da gibt es ja auch noch sehr viele Atemtechniken, auf die wir jetzt nicht alle einzeln eingehen. Aber vielleicht auf eine Atmung möchte ich noch eingehen, nämlich die Pilates-Atmung. Und zwar beim Pilates läuft das so, dass wir in den Brustraum einatmen, also den Brustraum weiten, die Brustatmung nutzen, eben diese Zwischenrippenmuskulatur und dann beim Ausatmen den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule ziehen und damit auch den unteren Rücken quasi so ein kleines bisschen nach hinten wölben. Und das machen wir die ganze Zeit und das ist ganz hilfreich, gerade wenn wir nämlich mit Rückenschmerzen zu tun haben, weil wir durch diese Art der Atmung die gesamte Wirbelsäule trainieren und stabilisieren. Wir geben uns auch erstmal mehr Volumen so in der Lunge, wenn wir eben immer den Brustraum weiten und dann dieses Ausatmen mit dem Bauchnabel Richtung Wirbelsäule, das ist auch ganz gut, weil wir damit diese S-Form der Wirbelsäule ausgleichen. Dieses S, das wird ja häufig als natürlich besprochen, aber es gibt immer mehr Hinweise darauf, dass es so natürlich gar nicht ist, dass es auch indigene Bevölkerungsgruppen gibt, die ein deutlich geringeres S im unteren Rücken haben. Und wir haben ja nicht ohne Grund im Westen so viele untere Rückenleiden. Das ist ja eigentlich das Altersgebrechen. Hier gerade habe ich auf dem Kalender gelesen, irgendein Spruch von Lothar Matthäus, der untere Rücken ist die Achillesferse des Körpers. Ja, aber es ist so, ne, wir haben also häufig Schwierigkeiten im unteren Rücken, weil dieses S, was da drin ist, vielleicht gar nicht so gut ist oder weil der untere Rücken natürlich auch dadurch, dass wir diesen aufrechten Gang noch gar nicht so wahnsinnig lange machen, evolutionär betrachtet, gar nicht so kräftig ist. Also der untere Rücken ist eine Achillesferse in unserem Körper und den also zu stärken, das ein bisschen auszugleichen, das ist ganz gut und das können wir eben auch tatsächlich durch die Atmung machen. Bei jedem Atemzug und den Brustraum heben und weiten und dann beim Ausatmen den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule ziehen. Ich finde, das ist eine schöne Praxis aus dem Pilates, die man eben dann ja auch sehr gut in den Alltag mitnehmen kann. Wenn wir das wirklich im Alltag konsequent machen, im Alltag, dann haben wir sicher deutlich weniger Rückenprobleme. Das kann man also üben im Pilates. Es gibt dann auch manchmal noch als yogisches Atmen bezeichnete so Vollmuskulaturatmung, wo man zuerst in den Bauch atmet, also das Zwerchfell nutzt, dann in die Rippenbögen und dann die Brust hebt. Da mobilisiert man sozusagen alle Atemmuskeln. Auch das ist eine Möglichkeit, einfach so mit den Atemmuskeln mal so ein bisschen zu spielen und die kennenzulernen. Ja, einfach zu erkunden, wie atme ich denn eigentlich muskulär? Diese Funktion, die wir ja den ganzen Tag machen, war natürlich irgendwie ganz interessant, die mal so ein bisschen zu erforschen. Wie passiert die eigentlich?
Ja, spannend. Also ich finde ja, Pilates-Atmung in den Alltag mitzunehmen, echt eine Herausforderung. Also ich finde, das ist eine sehr, für mich jetzt erstmal unnatürliche Art des Atmens. Aber da wird sicherlich auch Übung ganz viel bringen. Du sagtest gerade, du hattest noch eine zweite Atemtechnik dabei, die sportlich gesehen Sinn machen kann. Pilates hatten wir jetzt gerade. Was ist die zweite?
Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich sportlich gesehen Sinn macht. Eine Atemtechnik, die ich noch erwähnen wollte, aber die ist bei den Navy SEALs, bei Navy-Soldaten sehr beliebt, dadurch bekannt gemacht worden. Das ist ja, naja, weiß nicht, ob wir davon Sport sprechen können, ne? Aber das sind ja auch sehr intensive körperliche Herausforderungen, körperlich-psychische Herausforderungen, mit denen die zu tun haben. Und die wird da viel eingesetzt, das sogenannte Box-Breathing-Box, weil wir sozusagen so wie so in so einer Box atmen, nämlich genauso, also einhalten, aushalten, also ja, kann das so als Box visualisieren, aber wie es funktioniert, ist praktisch, man atmet zum Beispiel 4 Sekunden ein, hält die Luft 4 Sekunden, atmet 4 Sekunden aus, hält die Luft aus, geatmet 4 Sekunden und so weiter. Man kann die Intervalle auch ein bisschen länger machen, zum Beispiel, wenn man generell eine niedrigere Atemfrequenz hat, ist es gut, das vielleicht noch ein bisschen länger zu machen. Das soll also beruhigend und fokussierend wirken. Da gibt es viel so anekdotische Evidenz oder der Mark Divine, der ein Ex-Navy SEAL ist und das so populär gemacht hat, der spricht ja auch in seinem Buch drüber, aber wie das so ist, nicht alles, was so groß gehypt wird und in Büchern besprochen wird, hat auch viel wissenschaftliche Evidenz. Also es gibt so ein paar Studien dazu, die nahelegen, dass das vielleicht die Lungenfunktion verbessern kann, oder auch bei älteren Menschen die Schlafqualität. Also gibt es ein paar Sachen, das sind aber sehr schlecht kontrollierte Studien. Wie bei allen Sachen, möchte ich nicht sagen, weil es keine Studien dazu gibt, ist es nicht wirksam, aber wir versuchen hier ja doch immer auch auf den Stand der Wissenschaft hinzuweisen. Das kann man gut ausprobieren, es bringt sicher was, aber die wissenschaftliche Evidenz ist da noch nicht so klar, aber ist einfach eine populäre Technik, deswegen wollte ich sie hier zumindest auch mal erwähnen und besprechen, also Box Breathing.
Die auf jeden Fall irgendwie eine beruhigende Wirkung hat. Super, jetzt habe ich auch den Überblick verloren, bei welcher Anzahl von Atemtechniken wir angekommen sind. Vielleicht die 5., die 6., du sagst, du hebst gerade die Hand, also 5. Dann noch eine weitere.
Ja, wir kommen jetzt
zwei
weiteren und da kommen wir jetzt auch in den abgefahreneren Bereich.
Spannend.
Nämlich beginnen wir mit Tummo-Atmung oder eine verwandte Methode, die Wim Hof-Methode, die vielleicht einige kennen. Tummo ist eine alte tibetische Atemtechnik, die besonders die Yogis gelernt haben in einer bestimmten yogischen Tradition, viel so im Karmakaju, im Diamantweg-Buddhismus, wenn die Yogis nach draußen gehen, ins Schnee und Eis des Himalayas, ist natürlich ein elementares Problem erstmal.
Kälte.
Wie halte ich mich da warm? Und da lernen sie zunächst Tummo. Und Tummo ist also eine Methode, die den Körper aufheizen soll, auch bekannt als Meditation der inneren Hitze oder des inneren Feuers. Und das war also schon über mehrere Jahrhunderte oder mindestens seit 100 Jahren wurde da also gemunkelt, dass es das gibt und dass da Yogis sich so dann im Schnee so Tücher über die Schulter legen, nasse Tücher, die dann anfangen zu dampfen. Und es war immer nicht so klar, ist das Legende oder ist das real? Und es wurde jetzt mittlerweile aber ganz gut untersucht, zum Beispiel in einer recht guten Studie 2013 erschienen von Wissenschaftlern aus Singapur, Harvard und von der UCSB und der UCSC, also University of California in Santa Barbara und San Diego. Und die haben das sowohl bei den tibetischen Yogis als auch mit Laien studiert. Vielleicht erstmal nochmal ein bisschen mehr, wie funktioniert diese Methode. Die werden wir nicht vollkommen erklären, das muss man schon ein bisschen lernen. Aber da gibt es im Grunde zwei Phasen. Die eine beginnt mit heftigem Atmen und die andere ist dann eher so sanftes Atmen. Und es sind Visualisierungstechniken mit einbezogen. Also beim heftigen Atmen stellt man sich vor, dass man so eine Flamme von unterhalb des Bauchnabels Richtung Schädeldecke zieht, bei jedem Einatmen. Und dann gibt es so heftiges Atmen, bei dem der Bauch in so eine große bauchige Vasenform gebracht wird. Ja, und dann atmet man so ziemlich heftig. Und irgendwann geht man dann in eine Phase des sanften Atmens über, bei denen die aufgewirbelte Energie, die Hitze, die man erzeugt hat, mehr noch im Körper zirkuliert wird, mit der Vorstellung, dass der ganze Körper so von angenehmen, sengenden, suchenden, warmen, beglückenden Empfindungen durchwirkt wird. Und in der Studie, die da gemacht wurde, zeigte sich also, dass tatsächlich sich die Körpertemperatur anhebt dadurch auf eine fieberähnliche Temperatur von 38,3 Grad. Und zwar sowohl peripher als auch zentral, also Körperkerntemperatur. Das funktioniert dann natürlich bei den Yogis besonders gut, aber auch Menschen, die das so dann später erlernt haben, konnten da Temperaturänderungen erwirken. Und interessanterweise korreliert auch die Alpha-Power im EEG, also eine Art der Hirnaktivierung, mit der Erhitzung in der Aufwärmphase sozusagen, in der heftigen Atemphase, was ein bisschen darauf hinweist, dass diese Visualisierung durchaus wichtig ist und etwas tut. Tatsächlich zeigte sich auch, dass wenn Menschen diese Visualisierung nicht machten, sie diese Körpertemperatur nicht halten konnten. Also auch hier wirklich ganz interessant, dass wo wir wirklich merken, wirklich auch wie diese ja feinstoffliche, um dieses Wort mal zu verwenden, Energie, diese Verbindung von Atem und Körper ja so genutzt wird in diesen tibetischen Praktiken. Ja, also dass der Atem, der aktiviert uns, der erhitzt uns und dann spüren wir das im Körper und dann beginnen wir das zu zirkulieren und das tun wir dann eben nicht mehr nur körperlich, nicht mehr nur über das Atem, sondern auch irgendwie über die Vorstellungen, die ja auch, wie wir wissen, ja Nervenaktivierung sind letztendlich, Nervenenergie, die irgendwas mit uns macht. Und also sehr interessant, Tummo. Und die ist dann aber auch deutlich populärer geworden, diese Tummo-Technik in einer etwas geänderten Form durch Wim Hof, den kennen vielleicht einige, auch bekannt als der Iceman, das Vice Magazine nochmal drüber berichtet, so ein bärtiger Holländer, ja, der, ich glaube, hat seine Frau verloren und also ging es durch sehr schwere Zeit, hat dann für sich selber so entdeckt irgendwie, wie er sich, ja, wie energetisieren kann, irgendwie aufpowern kann sozusagen und hat dann so eine Technik entwickelt, die eigentlich eine Kombination ist aus Atemtechniken und Eisbaden und eben den Körper sehr stark aktiviert. Das Atmen funktioniert da so, dass man auch so zirkulär und heftig atmet für zum Beispiel erstmal 30 Sekunden und dann den Atem anhält und so weiter. Oder dann länger. Also das kann man sich alles gut zeigen lassen. Da gibt es Bücher drüber, es gibt auch Apps. Der Wim Hof hat auch eine App. Und das ist auch ganz gut untersucht. Da gibt es zum Beispiel eine Meta-Analyse auch zu, gerade dieses Jahr erschienen, über 9 Studien zu dieser Technik, bei denen gezeigt wird, dass es tatsächlich eben zu starken Aktivierungen des sympathischen Nervensystems kommt, inklusive auch Norepinephrin- oder Adrenalinausschüttungen und dass das Immunsystem tatsächlich auch dadurch stimuliert wird, also gewisse Immunparameter verbessert werden, insbesondere Reduktion von Entzündungsmarkern. Also für die zumindest körperlich-gesundheitlichen Effekte gibt es da ganz gute Evidenz für auch, für die Wim Hof-Methode.
Ja, das klingt doch spannend. Aber das ist, wie gesagt, ja auch etwas, da sollte man sich schon mal etwas intensiver mit beschäftigen, mit der Methode.
Genau. Und da gibt es, wie gesagt, Apps für und auch einige zertifizierte Anbieter. Also wenn man das googelt und sich dafür interessiert, dann geht man auf ein Seminar und macht das dann mal 5 Tage. Steigt in den kalten Fluss und macht diese Atemtechniken und dann beherrscht man das sozusagen auch wirklich. Das ist vielleicht da der beste Weg.
Und noch eine letzte Atemtechnik, die du uns mitgebracht hast?
Ja, wir werden zum Schluss also natürlich in der Krone hier nochmal am abgefahrensten und schauen uns nochmal das holotrope Atmen an. Das kennen einige schon, also seit den 70ern. Eine bekannte Technik. Manchmal wird es auch als Rebirthing bezeichnet. Da gibt es andere Namen für. Und das ist auch eine Methode des heftigen zirkulären Atmens. Also zirkulär heißt, dass man quasi keine Lücke zwischen Ein- und Ausatmung hat. Also Person dieser Art atmet. Und ja, ich kann da vielleicht erstmal so ein paar persönliche Evidenzen oder Anekdoten zu erzählen. Also ich habe das häufiger mal gemacht. Das erste Mal, glaube ich, so vor 13, 14 Jahren in Indien mit so einem Menschen, der das angeboten hat, und dann verschiedenen anderen Anlässen nochmal. Und das sorgt bei mir, wie auch bei vielen anderen Menschen, relativ schnell und zuverlässig dafür, dass man so relativ intensive Körperempfindungen hat. Ich komme auch sehr schnell in Angstempfindungen rein durch dieses schnelle Atmen. Der Körper fühlt sich irgendwie komisch an. Ich werde irgendwie unruhig. Wenn man das sehr lange macht, kann es auch zu so einem Krampfen in den Händen kommen und so. Deswegen ist alles erstmal nicht so toll. Man fragt sich, warum macht man das? Ja, also vielleicht nur mein persönliches Erlebnis damit, also ist, man pumpt sich sozusagen auf mit Lebensenergie, mit Prana, so könnte man es sagen. Und ich habe da vor 2 Jahren mal eine Erfahrung gemacht auf einem Retreat, wo das auch relativ unverhofft angeboten wurde. So, jetzt machen wir noch eine Breath-Session. Ich war auch so ein bisschen zwiegespalten, weil, wie gesagt, das für mich immer so ein bisschen unangenehm ist. Ich habe da schon auch sehr angenehme Zustände danach erlebt, aber es war für mich auch immer ein bisschen so die Frage, warum mache ich das? Ich atme mich da irgendwie 20 Minuten, eine halbe Stunde durch eher unangenehme Empfindungen durch, um dann am Ende so eine halbe Stunde irgendwie so ein bisschen high zu sein. Klar, kann man machen, aber es ist nicht so mein Weg. Ich bin dann auch meistens immer sehr so an nachhaltigen Methoden auch für den Alltag interessiert. Naja, gut, aber dann wurde es dann nochmal angeboten und uns wurde auf eine sehr gute Art und Weise unterstützt von den Facilitators, die das gemacht haben. Eine Frau, ein Mann, ein bisschen Stereotyp. Der Mann hat ziemlich gepusht, ne? Und ist immer so, hey, come on, don't be afraid of your own breathing, more strong, oder so. Und die Frau hat erst immer so rumgekommen und guckt, ist man in Ordnung, geht's einem gut? Wir lagen alle so im Kreis, haben uns an den Händen gefasst, was auch noch eine Intensivierung dieses Gruppenerlebnisses gebracht hat. Und da habe ich das erste Mal wirklich so durch alle diese Ängste durchgeatmet, dass die wirklich vollkommen verschwunden waren, dass ich einfach nur noch mehr wollte und so richtig in so einen Rausch gekommen bin, noch tiefer, noch mehr Lebensenergie sozusagen aufzusaugen. Also viel gelacht und geweint und geschrien dabei war, das sehr intensiv belebend war. Und danach, dieser Zustand, muss ich sagen, das habe ich so noch nicht erlebt und ich habe durchaus schon einiges ausprobiert, aber so was an, also dieses Aufgepumptsein wirklich mit Lebensenergie, so kann ich es ganz gut beschreiben, ist schon phänomenal. Ich war total wach und gleichzeitig total ruhig. Ich musste auch quasi kaum atmen. Man ist sozusagen auch so Sauerstoff gesättigt, dass sich man so ohne irgendwelche Schwierigkeiten so eine Minute in dieser Lücke zwischen Ausatmung und Einatmung verharren kann. Ja, der ganze Körper also sozusagen total still. Und ja, phänomenal, auch ganz feinfühlig sozusagen für alle so energetischen Bewegungen in meinem eigenen Körper, aber auch in anderen Körpern. Ist also durchaus Werbung dafür, wenn man auf solche intensiven Erfahrungen Lust hat, sich da mal umzuschauen. Warum soll man es machen? Naja, das ist immer noch auch ein bisschen die Frage. Ich glaube, also das therapeutische Potenzial ist nicht so ganz klar. Es gibt auch da nicht so viele und nicht so gute Studien dazu. Es gibt ein paar, die, also es gibt einige, die diese bewusstseinsverändernden Effekte, die sind sehr gut dokumentiert. Es gibt auch ein paar, die zeigen, dass das möglicherweise bei Angsterkrankungen sehr hilfreich sein kann. Also klar, wir können relativ kontrolliert Angstzustände oder Angsterleben produzieren und damit dann therapeutisch arbeiten. Wir lernen auch selber durch die Angst durchzugehen, indem wir quasi so auf den Atem fokussieren. Es wird auch manchmal so beschrieben, man fokussiert auf den Atem und alles andere, was an Erleben kommt, wird so in das Feuer des Atems reingeworfen. Also man muss wirklich auch konzentriert auf den Atem bleiben, was ja auch nicht so leicht ist, gerade wenn das Erleben sehr schwierig wird. Und das kann durchaus sehr hilfreich sein. Auch bei Substanzabhängigkeit gibt es ein paar vielversprechende Befunde. Alles noch nicht so in dem Bereich von wirklich gut gesicherter Medizin, aber na, manchmal fristen diese Dinge auch so ein bisschen so ein Randdasein und ich denke, da wird noch was kommen. Ich finde, es ist an sich erstmal eine vielversprechende Methode als Ergänzung von so einem therapeutischen Vorgehen. Und es ist vor allen Dingen wirklich interessant, wenn man so mal am eigenen Leib erfahren möchte, wie tief eben Atmung und psychisches Erleben, psychisches Wohlergehen miteinander zusammenhängen. Denn ja, dazu merken, ah, durch diese heftige Atmung kommt dann eben dieses ganze schwierige Gefühl, diese sympathische Nervenaktivierung, die Angst, das Zittern, ah, das Weggehen, das innere Winden sozusagen hoch. Und dann danach aber auch diese komplette Ruhe, Stille, dieses total gesättigt sein irgendwie mit Lebensenergie. Für mich war das tatsächlich der Ausgangspunkt zu sagen, ich beschäftige mich nochmal mehr mit Atmung, da habe ich mir dieses Buch gekauft, mal von James Nestor und viele andere Sachen mir nochmal angeguckt zum Thema Atmung, weil ich einfach da gemerkt habe, wow, das ist schon sehr, sehr mächtig, dieses Atmen. Und wie auch so ein Meditationsretreat ja ein guter Eingangspunkt sein kann, uns um zu merken, ah, so tief kann das gehen, da kann es hinführen. Und dann können wir im Alltag sozusagen noch mit größerer Motivation praktizieren. So kann eben auch vielleicht so eine intensive Atemsession eine Motivation sein, dann noch im Alltag mehr darauf zu achten und sich bewusst zu sein, ja, es ist jetzt ganz deutlich geworden, dass Atmen und Wohlergehen, Energie, Vitalität, psychisches Empfinden, Befinden irgendwie zusammenhängen. Und das kann uns dann vielleicht motivieren, diese ganzen Techniken, die wir jetzt besprochen haben, und Atmen zu atmen, mehr in den Alltag zu übernehmen.
Ich wollte gerade sagen, wer jetzt nicht Lust hat, gutes Atmen zu lernen oder vielleicht sogar das holotrope Atmen zu lernen, da weiß ich auch nicht mehr. Das klingt sehr interessant, sagen wir es so.
Dazu vielleicht nur noch, wie gesagt, holotropes Atmen ist schon auch eine extreme Sache, muss man auch ein bisschen Lust drauf haben. Und auch hier, wie bei allen solchen extremeren Dingen, kriege ich vielleicht, wenn man psychische Probleme hat, vielleicht nochmal vor mit dem Therapeuten auch drüber reden, ob das jetzt eine angemessene Sache ist. Wenn man sich gesund fühlt, denke ich, kann das ganz gut sein, das mal auszuprobieren.
Danke für die Triggerwarnung. Ganz wichtig ist ja auch wirklich, sollte man nicht übertreiben. Atmen kann eben auch eine sehr intensive Wirkung haben. Boris, so viele tolle Atemtechniken, so viele spannende Infos. Wir sind am Ende unseres Podcasts. Vielen Dank. Wir nehmen auf jeden Fall alle den umgekehrten Baum mit, der in uns wohnt. Und 12 Quadratmeter, wenn ich es richtig erinnere, der Blätter oder Bläschen, über die wir Sauerstoff und Luft oder Atem in uns hinein oder aufnehmen können. Das ist ganz großartig. Und auch diese Idee, sich in Verbindung zu fühlen mit der Natur, ist sicherlich etwas, was wir heute mitnehmen. Ich glaube, es ist auch ganz klar, wie wichtig Atmen ist, wie gut es uns tut, wie entscheidend es ist, es bewusster wahrzunehmen, welche tolle Wirkung auch die Nasenatmung hat, warum das so sinnvoll ist, nämlich die Reinigung von Luft und diese durch die Nasenhärchen auch, und dass das einfach eine sehr nachgewiesene Wirkung hat. Und ansonsten viele tolle Techniken, die es sich lohnt zu erlernen, von der Pilates-Technik, die uns auch noch gleichzeitig hilft, den unteren Rücken, die Achillesferse des menschlichen Körpers, wie ich gelernt habe, besser in den Griff zu bekommen. Und bis hin zum holotropen Atmen, der uns fast ekstatisch oder zumindest fast, auf jeden Fall in andere Sphären versetzen kann. Sehr, sehr spannend. Vielen Dank dafür. Und in der Achtsamkeit, auch wenn wir es weniger bewusst eigentlich wahrnehmen, ist es trotzdem ein sehr, sehr guter Weg, bei uns zu sein. Auf eine sehr entspannte Art, die wir sehr unwillkürlich einfach wahrnehmen können, die es uns leicht macht, uns auf das zu konzentrieren, was uns in der Achtsamkeit wichtig ist. Kann man es vielleicht so zusammenfassen?
Ja, also der Atem wirklich immer wieder als dieser Anker in den gegenwärtigen Moment und das, was uns mit den Lebensregungen verbindet. Und eben so eine Ausgangsbasis, um dann andere Körperempfindungen zu erkunden, Gefühle zu erkunden und immer wieder dann zurückzukommen zu unserem Atem, einen guten Freund, dem Atem, den wir immer dabei haben.
Sehr schön. Vielen Dank. Vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Wieder eine sehr spannende Folge. Dir vielen Dank, Boris, für diese spannenden Informationen. Ihr könnt uns natürlich schreiben unter podcast@balloonapp.de und uns Fragen stellen oder Anregungen schicken. Und natürlich freuen wir uns über Sternchen jeder Art in den euch bekannten Podcast-Apps, damit uns mehr Menschen finden und hoffentlich von diesem schönen Podcast profitieren können. Vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald. Tschüss.
Tschüss.
Das war Verstehen, Fühlen, Glücklich sein, der Achtsamkeitspodcast.